Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute auch wieder hier mit dabei sind im Parkhotel in Heilbronn in der Skybar 1042. Heute unsere zweite Folge in der Sommerstaffel. Wir hatten zuletzt ja den Kapitän zur See, Herrn Giss, hier zu Gast zum Thema Bundeswehr. Heute in unserer 57. Folge freue ich mich ganz besonders, dass es gelungen ist, Natascha Goll zu gewinnen, Vorstand bei den Salzwerken in Heilbronn. Herzlich willkommen.
Glück auf, Herr Herr.
Glück auf, genau, das müssen wir immer zunächst sagen. Das erklären Sie jetzt gleich auch mal unseren Zuschauern, warum die Menschen und die Bergwerkangestellten immer Glück auf sagen, wenn sie sich treffen.
Sehr gerne. Glück auf ist einfach ein Willkommensgruß im Bergbau. Wir sagen nicht Hallo oder Servus, sondern eben Glück auf. Und der Bergmann ist ja ein sehr traditionsbewusster und auch ein sehr gläubiger Mensch. Und mit dem Glück auf wünschen wir uns eben viel Glück, dass wir auch wieder nach oben kommen. Genau. Also Glück auf.
Vor allen Dingen wieder gesund nach oben kommen.
Genau.
Eines der vielen Themen, die wir heute Nachmittag besprechen wollen. Und wenn Sie weitere Themen mit uns teilen möchten, dann verweise ich natürlich auch immer an den Newsletter aus der Chefredaktion. Den können Sie unter der eingeblendeten Adresse abonnieren. Und vor allen Dingen begrüßen wir natürlich die wachsende Zahl all derjenigen, die unseren Live-Talk hier via Podcast anhören. Das heißt also, auch heute sind wir wieder auf dem Podcast von Ohne Ausreden. Ganz interessant, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Sie halten nicht so viel vom Gendern, also nicht Vorständin, nicht Bergmännin, nicht Bergfrau. Wie ist denn die korrekte Ansprache?
Ja, heißes Thema. Ich sage ja immer, ich bin ein stolzer weiblicher Bergmann. Das ist so meine persönliche Ansprache. Aber ja, ich sage immer, ich bin der technische Vorstand und mit Natascha Groll weiß man dann auch, dass eine Frau dahinter steht.
Ja. Sie waren ja in vielen Bereichen Pionierin, deswegen haben wir Sie auch eingeladen und da wollen wir auch drüber uns unterhalten. Gebürtige Wienerin und Sie haben Bergbau studiert in Leoben in Österreich. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, Bergbau zu studieren?
Ja, das ist eine gute Frage, die mir fast jeder stellt. Zum einen, es gibt keine erblichen Vorbelastungen, also weder ist der Großvater noch der Vater, hat er irgendwie was mit Bergbau zu tun gehabt. Ich hatte zum Glück eine sehr engagierte Mutter, die mir nach der Matura, Abitur ist ja in Österreich die Matura, viele verschiedene Universitäten gezeigt hat. Und es war klar, es muss auf jeden Fall was Technisches sein, weil das so schon immer mein Ding war. Und dann ist meine Mutter mit mir nach Leoben gefahren und wir haben uns die Universität angeschaut. Und da war ich sofort Feuer und Flamme und wusste, dass das genau meins ist. War dann am Anfang eher mehr so Richtung Tunnelbau. Das wurde mir aber schnell viel zu langweilig, immer nur eine Röhre geradeaus zu fahren. Und dann war klar, es muss Bergbau werden unter Tage. Das ist so meine Welt, da fühle ich mich wohl.
Und diese Welt, die haben Sie dann auch mit diversen Praktika erkundet in Kanada, in Brasilien. Interessant fand ich in Kanada 3000 Meter tiefe Kupfermine, wo Sie da gearbeitet haben. Ist eigentlich Wahnsinn, wie lange braucht man da, bis man da unten ist.
Sehr lange. Und man hat danach auch wirklich einen Drehwurm. Also man fährt da nicht mit dem Schacht runter, sondern eine Rampe. Da wird einem schon mal schlecht, wenn man zu schnell runterfährt. War sehr aufregend die Zeit dort, war ja auch noch relativ jung, 23 Jahre alt, lange weg von zu Hause, war ein ganz besonderes Bergwerk, das heute auch noch immer aktiv ist, in dem Kupfer gewonnen wird. Und es war natürlich auch drumherum, es war im Norden von Ontario extrem kalt, auch im Sommer, aber unter Tage wurde es dann immer wärmer.
Mhm. Ja, und dann habe ich gelesen, Sie waren Projektingenieurin bei Thyssen im Schachtbau, also es zieht sie immer nach unten und das ist so ein klassisches Baustellenleben, heute hier, morgen da. Und dann interessant fand ich auch 2009 im Schacht Konrad in Niedersachsen, als Sie die Baustellenleiterin mit für 100 Beschäftigte auch waren. Auch ja ein sehr, sehr diffiziles Thema, radioaktive Abfälle, was auch die Sicherheit angeht. Wie haben Sie das da erlebt?
Also ja, ich kam nach Deutschland 2009 und habe dort bei Thyssen Schachtbau begonnen und es war relativ schnell klar, dass ich in den Endlagerbergbau dann gehe für die Firma. Und zum einen finde ich es wichtig als Gesellschaft, dass man die Verantwortung übernimmt für den Abfall, den man erzeugt. Wenn wir Atomkraftwerke am Laufen haben, entsteht zwangsläufig irgendwie strahlender Abfall. Und ich fand es zu Beginn toll, daran teilzuhaben, einfach weil die deutsche Ingenieurskunst oder die österreichische, wie auch immer, da Sicherheit bietet. Und gerade am Schacht Konrad wurde da sehr viel Wert drauf gelegt. Ich finde es schade, dass alles sehr schleppend und sehr langsam geht. Also sollte ja schon längst in Betrieb sein, das Endlager Schacht Konrad, ist es noch immer nicht. Weil immer wieder behördliche Auflagen neu erteilt werden und so weiter. Aber ja, es ist einfach eine logische Konsequenz. Wenn man früher Atomkraftwerke laufen hat lassen, haben wir heute radioaktiven Müll, der entsorgt werden muss. Und ich finde es nur richtig, dass man das als Land auch selber tut. Und Deutschland hat definitiv die geologischen Voraussetzungen dafür.
Wird ja noch gesucht. Auch das ist noch ein spannender Prozess. 2015 kam sie dann zu den südwestdeutschen Salzwerken nach Heilbronn. Was hat sie denn dann tatsächlich hierher verschlagen?
Ja, ganz romantisch, die Liebe. mein Mann arbeitet bei Stuttgart 21 als Vermessungsingenieur.
Ist auch Österreicher?
Nein, er ist Deutscher. Ach so, okay. Er kommt aus dem Bergischen
Österreicher
Land.
Sind ja eigentlich Experten auch für Tunnelbau.
Das stimmt, ne? Ja. Ja, das stimmt. Nee, er ist Deutscher er war dann fix in Stuttgart, bei Stuttgart 21 als Vermessungsingenieur. Und wir waren schon lange zusammen, haben uns immer nur am Wochenende gesehen und dann war irgendwie klar, man schaut sich mal so um mit dem Zirkel, wo in Stuttgart oder wo drumherum gibt es denn Bergwerke? Und dann war natürlich die SWS sehr prominent und das hat dann auch von Anhieb geklappt und ja, der Liebe wegen.
Sehr schön. Immer wieder Pionierin, habe ich gesagt. Sie waren dann die erste Frau in Deutschland an der Spitze eines Bergbauunternehmens, als sie hierher kam. Interessant ja eigentlich, dass jahrhundertelang immer nur eine Frau unter Tage zugelassen war. Das war eine Statue, nämlich die heilige Barbara, weil man immer sagte, Frauen bringen unter Tage Unglück. Ja. Haben Sie jetzt das Gegenteil bewiesen, oder?
Ich denke, ich habe das Gegenteil bewiesen. Vor allem im Berchtesgaden war dieser Aberglaube noch ganz stark vorhanden, als ich dann kam und dort die Leitung übernommen habe. Es gab auch keine Umkleiden für Frauen, es gab keine Toiletten für Frauen. All das mussten wir erst mal bauen. Und die Bergmänner waren am Anfang wirklich zaghaft und dachten, oh Gott, mit ihr wird das Bergwerk einstürzen. Es steht noch immer da. Ich denke, ich habe es bewiesen, dass Frauen sogar eine Bereicherung für den Bergbau sind.
Wird es noch dieses Ritual des morgendlichen Gebets, bevor man unter Tage fährt, wird es noch umgesetzt?
Im Berchtesgaden, ja. Da treffen sich die Leute 5:50 vor Schichtbeginn und beten, was ich eine sehr schöne Tradition finde. Zum Beispiel aber auch vor Heiligabend, die Heiligabendschicht. Da singen dann wirklich im Berchtesgaden 100 gestandene Bergleute alle 7 Strophen von Stille Nacht, Heilige Nacht, was wirklich ein sehr schönes, bewegendes Gefühl ist. Mhm. Ja, im Berchtesgaden hält man noch an diesen Traditionen fest.
Man hat sie dort die Eiserne Lady genannt. Warum sind Sie denn Eiserne Lady?
Sie sind sehr gut vorbereitet. also zum einen mag ich Spitznamen. Ich finde, Spitznamen sagen immer sehr viel aus über einen Menschen. Und die Eiserne Lady ist, glaube ich, deswegen geboren, weil im Berchtesgaden herrschten zu Beginn, als ich da war, noch recht lockerne Umgangsformen mit der Arbeitssicherheit unter Tage. Zum Beispiel hat man zur Pause, die man ja unter Tage verbringt, immer den Helm abgenommen. Und es gibt aber keinerlei Begründung, dass man unter Tage den Helm nicht trägt und den Rest der Schicht aber schon, weil es kann einem immer was am Kopf fallen. Und da war ich dann sehr eisern und habe sehr darauf bestanden, dass der Helm 8 Stunden lang am Kopf bleibt. Und ich glaube, die Lady kommt daher, dass ich normalerweise immer einen Schal trage, wenn es nicht gerade 30 Grad hat. Und das fanden die Berchtesgadener irgendwie so ein bisschen als Anknüpfungspunkt für die Eiserne Lady. Ja.
Und streng waren sie auch, dass das Feierabendbier und der Heimweg sich miteinander nicht verträgt. Da mussten die Oberbayern aber auch schlucken, ne?
Ja, sehr heftig sogar. Also man hat mir sogar ein Lied darüber geschrieben, dass ich ihnen jegliche Vergnügen nach der Schicht nehme. Aber es ist ganz klar, sowas geht nicht. Bevor der Heimweg nicht angetreten ist, kann man keinen Alkohol konsumieren am Arbeitsplatz. Es war eine Umstellung für die Berchtesgadener, ja.
Aber es ist Ihnen doch irgendwie gelungen, sich dann in die Herzen der Oberbayern zu schleichen. Die waren ja richtig traurig, wo Sie dann gegangen sind.
Ja, das stimmt, ja.
Aber Sie kamen eben dann nach Heilbronn in 2016, Bereichsleiterin Steinsalz, Gesamtverantwortung Bergwerk Heilbronn und Friedrichshall. Wie oft sind Sie eigentlich persönlich noch unter Tage?
Leider viel zu wenig. Leider viel zu wenig. Also damals als Bereichsleitung war ich natürlich einmal die Woche mindestens unten, um zu schauen, ob unten alles passt. Aber jetzt als Vorstand, vielleicht alle 2 Monate einmal. Aber wenn es dann soweit ist, dann genieße ich das und dann ist es auf jeden Fall mein Highlight der Woche.
Was ist denn so der Reiz unter Tage?
Ich glaube, der Reiz unter Tage ist zum einen, dass das Handy nicht funktioniert und man nicht dann dauernd erreichbar ist. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und dann ist einfach der Reiz dieser Arbeitsplatz, den nicht viele kennen. Nicht viele können nachvollziehen, was das für ein tolles Gefühl ist, unter Tage anzukommen, die salzige Luft einzuatmen. Und wenn man die Lampe ausmacht, einfach in absoluter Dunkelheit zu sein, das kennt man ja von über Tage überhaupt nicht mehr. Und aber auch die Stille, also wenn nicht gerade die schweren Maschinen laufen, es hat einfach so ein bisschen was, ja, also ich fühle mich da sehr wohl. Es gibt natürlich Menschen, die bekommen da die absolute Panik, aber die Bergleute fühlen sich da wohl, ja.
Wir konnten ja vor ein paar Wochen unser 360-Grad-Video dort drehen. Da hat man auch gemerkt, wenn man das gar nicht gewohnt ist, diese salzige Luft, frage ich mich natürlich schon auch, kann man sich daran gewöhnen, den ganzen Tag eigentlich? Man hat zwar konstant diese 20 Grad unter Tage, aber die Luft ist ja doch schon, ja, gewöhnungsbedürftig.
Ja, da gewöhnt man sich dran, weil es ja sogar ein bisschen gesund ist. Also jetzt gerade habe ich auch ein bisschen einen Schnupfen, deswegen schaue ich, dass ich die Woche unbedingt noch nach Untertage komme.
Dann hätte ich auch Untertage müssen.
Ja, genau. Wenn man so dran denkt, man verwendet ein Meerwasserspray oder so, um den Schnupfen zu lösen. Mhm. Und mit dieser salzigen Luft hat man quasi jeden Tag die heilende Wirkung des Salzes für die Atemwege. Also da gewöhnt man sich relativ schnell dran, ne?
Beeindruckend ist ja auch, wenn man in 30 Sekunden diese 200 Meter in die Tiefe fährt, praktisch wie beim Empire State Building, wenn man das miteinander vergleicht. Ich denke mir dann auch immer, durch die ganze Umgebung fällt der oft auf, der Aufzug? Oder?
Nee. Also der Schacht, wir nennen ihn ja den Schacht und den Korb, wir fahren mit dem Korb hinunter. Und an denen gibt es so hohe Sicherheitsanforderungen. Also das ist wie in der Flugzeugtechnik. Also es gibt, wir sagen ja auch, die Schächte sind die Nabelschnüre des Bergwerks. Da hängen Menschenleben dran. Und da gibt es so strenge Kontrollen, die auch immer wieder vom TÜV und von Sachverständigen geprüft werden. Also da fällt nicht oft was aus und passieren tut da so gut wie nie was.
Was auch bemerkenswert ist, ist ja dieses kilometerlange Netz unter Tage. Also wenn man das mal miterlebt, wenn dort die Fahrzeuge fahren von A nach B, das gilt es natürlich auch instand zu halten. Ja. Also ist ja schon eine gewaltige Aufgabe.
Ja, das stimmt. Unser Bergwerk, also unsere Lagerstätte, das Salz liegt ja sehr flach unter Heilbronn und eben nicht steil nach unten. Und deswegen entwickeln wir uns immer mehr in die Breite. Und das ist natürlich ein Aufwand, weil ja auch der Weg zum Arbeitsort immer länger wird und immer länger dauert. Und ja, all diese Strecken müssen wir instand halten. Wir haben sogenannte Highways unter Tage, wo man auch ein bisschen schneller fahren darf. Also das sind dann 40 Stundenkilometer. Und die müssen natürlich andauernd in Schuss gehalten werden, weil sonst, wenn die Fahrwege zu holprig sind, kann man noch langsamer fahren und dann dauert es vielleicht mal 2 Stunden, bis der Bergmann an seiner Maschine ist.
Wenn man sich Ihr Aufgabengebiet anschaut, das ist ja mega vielfältig. Arbeitssicherheit, Einkauf, Materialwirtschaft, Entsorgung, Qualitätsmanagement. Eine ganze Menge, um das Sie sich kümmern. Und gerade beim Thema Einlagerungen, wir haben ja auch Leserfragen erhalten. Und da habe ich jetzt eine Leserfrage von Joachim Mannhardt aus Flein. Er fragt, was passiert denn mit den eingelagerten Big Bags aus Asbest, kontaminierten Abfällen und anderen schwer oder überhaupt nicht abbaubaren Schadstoffen wie Fluor- oder Wasserstoffverbindungen. Was passiert denn damit unter Tagen? Und er schreibt noch, ich fürchte, dass Sie und Ihre Leser keine ehrliche Antwort bekommen. Das glaube ich aber schon. Sendung heißt ja ohne Ausrede. Ne?
Genau. Es gibt immer wieder besorgte Bürger, das ist auch völlig richtig. Wir lagern Abfallstoffe ein, die wir als Deutsche, als alle, die Gesellschaft produzieren. Und unter Tage haben wir eben eine Deponie für Abfallstoffe, Deponie der Klasse 4. Das ist, also da kommen die gefährlichsten Abfallstoffe hin. Es ist ganz klar im Gesetz festgeschrieben, dass dies nur in einem Salzbergwerk stattfinden darf, weil eben Salz auch so gut abdichtet und weil man ja weiß, dort wo Salz über Jahrmillionen entstanden ist, dort gibt es keine Verbindung zum Grundwasser. Weil sonst wäre ja das Salz nicht da, sonst hätte es sich aufgelöst. Deswegen sind die Voraussetzungen für eine Deponie bei uns im Bergwerk schon mal genau die richtigen. Und ja, die Abfallstoffe verbleiben unter Tage. Die werden irgendwann, sind die Kammern verfüllt und dann werden sie verschlossen und dort sind sie dann. Und wir wissen aber eben, weil über und unter uns ja noch immer ganz viel Salz steht, gibt es da keine Verbindung zum Grundwasser. Weil sonst müsste ja das Salz verschwinden. Und deswegen sind sie genau dort richtig und dort bleiben sie auch.
Ja, also eine ganz interessante Thematik. Genauso interessant ist natürlich die Geschichte, wenn man sich die Bergwerkstradition in Heilbronn mal anschaut. 1885, damals am Barbaratag, 4.12., wurde erstmals Steinsalz gefördert. Dann war man 1908 sogar der größte Steuerzahler der Stadt. Das sind sie wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Denke ich nicht, wusste ich auch gar nicht. Das ist ein neuer Fakt.
Und 84, wir haben es gerade davon gehabt, der Verbund der Bergwerke Heilbronn und Kochendorf. Wann ist denn eigentlich zum letzten Mal da unten in diesem Labyrinth jemand vergessen worden?
Gute Frage. Wir üben das tatsächlich
jedes Jahr. Das wollte ich auch fragen. Finden da Übungen statt regelmäßig? Ja. Weil ich habe schon gesehen, also da müssen ja Marken genommen werden und muss man überall sich eintragen.
Ja. Also wir üben das tatsächlich jedes Jahr. Wir haben ja eine sogenannte Grubenwehr. Was die Feuerwehr über Tage ist, ist die Grubenwehr unter Tage. Die sind zum einen dafür da, um eventuelle Brände zu löschen, aber auch um verletzte Personen nach über Tage zu bringen. Und genau das ist so ein Übungsszenario, mit dem wir uns fast jedes Jahr beschäftigen, dass einfach jemand seinen Weg verloren hat und vielleicht auch keine Funkverbindung mehr hat, weil alle unsere Fahrzeuge unter Tage haben natürlich Funk, da kann ich anfunken. Oder auch das Szenario, dass einer ohnmächtig ist und nicht mehr selbst rausfahren kann, das üben wir. Bisher haben wir noch alle gefunden, bisher ist keiner unten geblieben.
Alle wieder gesund hochgekommen, ja. Das ist schön. Wir haben es gerade vorhin angesprochen, was sind denn die Produkte, wo sich vielleicht die Menschen auch darunter vorstellen können, aha, das sind die Salzprodukte, die gefördert werden und die ich auch käuflich erwerben kann.
Ja. Also allererst natürlich Winter, Streusalz für die Straßen.
Ist der nicht rückläufig bei den milden Wintern?
Ja, da haben Sie recht, ja, im Moment ist es rückläufig, geht etwas zurück. Also das ist so das Prominenteste. Das gibt es in ganz großen, ganze Schiffe voll, bis hin zu kleinen 4-Kilo-Beuteln für den Privathaushalt, um den Bürgersteig vorm Haus zu streuen. Dann natürlich der ganze Bereich des Speisesalzes. Die Südwestdeutschen Salzwerke sind ja nicht nur hier in Baden-Württemberg, sondern eben auch in Bechtesgaden und Bad Reichenhall. Und mit Bad Reichenhall bin ich schon bei der Salzmarke, Bad Reichenhaller. Damit verbindet, glaube ich, jeder was. Also Speisesalz in den verschiedensten Ausführungen, von einfachem Nudelwassersalz bis zu Spezialitätensalz. Dann aber zum Beispiel auch Pharmasalz für Dialysepatienten. Auch das produzieren wir hier in Bad Friedrichshall. Und dann der größte Teil unseres Salzes, das wir hier in Heilbronn gewinnen, geht in die chemische Industrie als Industriesalz. Und dieses Industriesalz ist die Basis für die BASF, für die Vinolit, für das Ausgangsprodukt, was die chemische Industrie dann daraus macht.
Wir haben ja hier bei den Salzwerken eine besondere Konstellation, die Verbindung zwischen Stadt Heilbronn und zwischen dem Land Baden-Württemberg. Da haben Sie natürlich auch Aufsichtsräte, sowohl von der Stadt als auch vom Land. Sind das mittlerweile auch Bergbauexperten geworden?
Ja, ich glaube schon. Also auch die Aufsichtsräte lassen sich regelmäßig von uns schulen.
Ah, ja.
In Bergbau, auch in der Entsorgung, was die Entsorgung angeht. Und die haben alle Ahnung, die waren auch schon alle mit mir unter Tage. Und ja, bei jeder Aufsichtsratssitzung gibt es was von unter Tage zu berichten. Also die sind alle im Thema, ja.
Gibt es eine Renaissance des Bergbaus? Kann es eine Renaissance des Bergbaus in Deutschland geben, wenn man sich anschaut, gerade um unabhängiger zu werden, dass man wichtige Rohstoffe wie Lithium ja eigentlich im eigenen Land vielleicht wieder gewinnen könnte? Im Erzgebirge gibt es ja eins der größten Vorkommen im Lithium und auch Zinn und Indium. Könnte das sein, dass es da wieder einen verstärkten Bergbau gibt?
Also es wäre wünschenswert, denke ich mal, als geopolitisch, strategisch, dass man wieder die Rohstoffe, die man als Land verbraucht, auch selbst gewinnt. Die Steinkohle wurde ja eingestellt, obwohl es noch große Reserven unter Deutschland gibt. Sie haben Lithium angesprochen. Auch in Baden-Württemberg gibt es Lithium in der Nähe von Pforzheim. Aber ich denke, die Regularien müssten wieder so geschaffen werden, dass natürlich die Sicherheit und der Naturschutz nicht zu kurz kommen, aber es muss halt leistbar sein. Mhm. Bergbau ist auch, muss wirtschaftlich sein.
Das ist eine Kostenfrage.
Es ist eine reine Kostenfrage. Und wenn die Vorgaben in China einfach nicht so streng sind und wenn man in China um die Hälfte produzieren kann, dann kann man sich auch den Transport bis nach Europa leisten.
Solange sie einem noch was liefern aus China.
Das ist die Frage und genau da müssen wir eigentlich einsetzen. Ja. Also es wäre durchaus sehr klug, wenn es eine Renaissance geben würde.
Ja. Einblicke in die Bergwerkslandschaft findet man ja im Besucherbergwerk. Jetzt hat man ja lange warten müssen, bis es wieder öffnet. 40.000 Besucher. Wie ist denn so der Andrang im Augenblick? Welche Erfahrungen machen Sie denn im Besucherbergwerk?
Also der Andrang ist extrem. Es wird extrem gut angenommen. Wir feiern jedes Wochenende wieder einen Besucherrekord. Oh ja. Das letzte Wochenende, trotz des schönen Wetters, hatten wir das erste Mal die 3.000 Besucher am Tag geknackt. Das freut uns sehr. Es zeigt uns auch, dass Bergbau, was Wichtiges ist. Es zeigt natürlich auch, dass es ein unheimlich schönes Ausflugsziel ist für Familien. Ich selbst war bei der Eröffnung mit meinem Sohn da und er feiert es total. Wir sind sehr begeistert über die Resonanz. Das ist toll.
Kann man auch tatsächlich nur empfehlen. Wir haben es uns ja angeschaut, was man da auch lernt an den verschiedenen Stationen zum Thema Bergbau, aber eben auch Salz und vor allen Dingen ja auch die Lasershow und die Rutsche nicht zu vergessen, ganz zum Schluss. Also schon etwas außergewöhnlich. Ganz außergewöhnlich und vielleicht auch einmalig ist ja das Projekt Südlink. Also ja. Wir waren letzte Woche dort am Endpunkt in Großgartach. Da sieht man, wo der Schacht dort gebohrt wird, gemacht wird, ja. Wo das Kabel dann irgendwann rauskommt. Und das wird ja eben unterirdisch verlegt, dass nicht der Strom, der aus Brunsbüttel von den ganzen Windrädern kommt, nicht nur oberirdisch, sondern eben auch unterirdisch verläuft. Und das ist in Ihrem Bergwerk.
Ja.
Wie läuft denn das ab? Wie weit ist man da mit den ganzen Arbeiten?
Ja. Also wir sind ja seit 2020 dabei, das Ganze technisch zu bewerten und zu projektieren. Und wir sind mitten in der Umsetzungsphase. Wir werden im Norden unseres Bergwerks in Kochendorf eben einen neuen Schacht häufen, wo dann das Kabel eingeführt wird. Und dann gehen wir ins Bergwerk Kochendorf und führen da dann über die sogenannten Verbindungsstrecke das Kabel dann ins Bergwerk Heilbronn rüber. Und wir werden dort überall Graben ziehen und das Kabel werden wir dann auch also unter die Sohle verlegen.
Die können ja nicht irgendwo liegen, die Kabel.
Genau, das geht nicht.
Ist dann nochmal ein Schacht extra, der dann...
Also wir graben einen Graben, circa 2 Meter tief und da legen wir es dann rein. An engen Punkten, wo das nicht geht, werden wir so wie von der Autobahn, von der Mittelleitplanke so Betonfertigteile aufstellen, dass es so geschützt ist, das Kabel. Und dann geht es tatsächlich bis zum südlichsten Punkt des Bergwerks Richtung Großgartach. Und da fahren wir dann eine Strecke auf bis zum Umspannwerk, bis zum Konverter und sind eben da gerade in der Erstellung eines neuen Schachtes, wo es dann wieder rausgelegt wird.
Das ist ja nichts Alltägliches, dass so ein Schacht, wie sagen Sie, gehäuft wird?
Getäuft.
Also es ist schon, wir haben das ja auch gesehen, wenn man da 200 Meter in die Tiefe kommt, wenn man da Meter für Meter erst in so einem, ja, in so einem Gehäuse nach unten kommt, wie das dann gemacht werden muss. Nun ist das Ganze natürlich ein Milliardenprojekt. Ja. Ist das auch ein lohnenswertes Projekt für die südwestdeutschen Salzwerke, dass man da beteiligt ist?
Ja, also es lohnt sich auch für uns. Allein die beiden Schächte haben für uns einen Mehrwert, weil wir dadurch mehr Frischluft nach Untertage kriegen oder Frischluft rausholen können. Und wir sind natürlich auch ziemlich stolz, dass wir zur Dekarbonisierung Deutschlands auch so einen großen Beitrag leisten können. Ja.
Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage von Johann Walterscheid. Er fragt, beim Auffahren der Strecke zum neuen Schacht in Großgartach wurde ein Süßwasserzufluss angefahren. Wie stark ist dieser und welche Maßnahmen wurden denn getroffen, um diesen zu stoppen? Wie ist da die aktuelle Lage?
Also Süßwasserzufluss ist dramatisiert. An einer Stelle tropft es da leicht. Hier müssen wir jetzt mehr geologische Erkundungen machen. Wir müssen schauen, woher dieses Tropfwasser kommt, was es damit auf sich hat. Und deswegen fahren wir im Moment diese Strecke an der Stelle nicht weiter auf, sondern haben wir jetzt einen Stopp gemacht und treiben jetzt gerade Kernbohrungen vor. Und die Geologen und die Hydrogeologen schauen sich das dann an und sind im Moment in der Auswertung.
Sieht man mal, wie sich die Zuschauer und Leser alle informieren.
Gut informiert, ja. Ich bin überrascht, wie gut sie informiert sind, ja.
Wenn man ein bisschen Revue passieren lässt, jetzt auf der Zielgeraden, wie hat sich denn so die Arbeit im Salzwerk in den vergangenen Jahren verändert? Und auch Stichwort KI, ist das auch ein Thema, künstliche Intelligenz in den Arbeitsabläufen für die Salzwerke?
Es wird ein Thema werden. Natürlich hat auch die Salzwerke ganz normale Bürojobs, wo das mit Sicherheit noch viel schneller vorangetrieben wird, aber auch Untertage. Wie hat sich die Arbeit des Bergmanns im Speziellen verändert? Auch der Bergmann muss mit viel moderneren Maschinen zurechtkommen. Wir haben mittlerweile Großlader, die so groß sind, dass man gar nicht mehr auf Sicht fahren kann, sondern alles ist mit Monitoren ausgestattet, die Fahrerkabine. Und man fährt nur noch mit Kameras. Auch haben unsere Großlader kein Lenkrad mehr, sondern das ist alles per Joystick, also wie in so Computerspielen. Also die Maschinen entwickeln sich enorm weiter und das ändert sich. Das ändert sich für den Bergmann selbst, der die Maschine fährt, aber natürlich auch für den Mechaniker in der Kfz-Werkstatt. Das ist wie bei Ihrem Auto. Früher konnte man die Birne vom Scheinwerfer noch selber tauschen. Das geht heute nicht mehr und so ähnlich ist das auch bei Bergbaumaschinen. Alles wird spezieller, alles ist computergesteuert, jeder Fehler muss ausgelesen werden mit einem Computer. Und da ändert sich das und da müssen wir laufend unsere Mitarbeiter qualifizieren, damit die da dranbleiben, damit die das können auch. Aber wir nehmen wahr, dass das den Mitarbeitern auch gefällt.
Ja. Da sind wir schon beim Thema Recruiting. Leiden Sie auch unter Fachkräfte, unter Nachwuchsmangel? Was unternehmen Sie da?
Also wir sind sehr stark aufgestellt in der Ausbildung. Wir haben sehr viele Ausbildungsberufe. Wir sind in Heilbronn sehr präsent auf den Messen und so weiter. Natürlich wird es immer schwieriger, fleißige Auszubildende zu finden. Noch schaffen wir das. Noch können wir unsere Stellen besetzen. Teilweise haben wir auch, wenn es nicht um Azubis geht, sondern dann um ausgebildete Fachkräfte, Quereinsteiger. Aber es wird zunehmend schwieriger, auch das beobachten wir. Aber gerade mit unserer Ausbildung halten wir das sehr dagegen und sind sehr zufrieden.
Sie haben einige Recruiting-Filme erstellen lassen, erfreulicherweise auch von Stimmefilm. Der Kollege sitzt hinter der Kamera, also die sind ja richtig actionbehaftet, muss man sagen. Und da kommt auch immer ein bisschen so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es doch was Besonderes zu sein scheint, wenn man gemeinsam da nach unten fährt, wenn man unter Tage arbeitet, dass es doch was anderes ist, ein anderes Berufsfeld. Ja, wie andere.
Ja, das ist so. Im Bergbau muss sich jeder Bergmann auf den anderen Bergmann verlassen können. Das fängt an, wenn Sie daran denken, unter Tage muss überall frische Luft zum Atmen sein. Das ist es ja nicht automatisch, sondern das muss gezielt, wir nennen unter Tage die Luft das Wetter. Das Wetter muss gezielt gerichtet werden und da gibt es den sogenannten Wettersteiger, der dafür verantwortlich ist, dass bis zum hintersten Ende des Bergwerts immer frische Luft ist für die Kumpels. Und da verlässt man sich eben aufeinander. Genauso wie man sich darauf verlässt, dass der vor einem die Fürste, also oben die Decke gesichert hat, dass kein Stein auf meinen Schädel fällt. Und deswegen haben die Bergleute ein unheimliches Vertrauen zueinander. Und deswegen auch diese innige Verbundenheit, ja.
Was würden Sie denn einem jungen, ehrgeizigen Berufsstarter oder Berufsstarterin mit auf den Weg geben, der es gerade eben dann bei Ihnen startet?
Ja, ich würde ihm sagen, dass er stets fleißig sein soll, dass man im Bergbau richtig noch Karriere machen kann. Wenn man die Ausbildung gemacht hat, kann man sich zum Teamleiter, also zum Steiger, weiterbilden lassen. Man kann sich richtig hocharbeiten noch. Es ist ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf. Wir haben ja extrem viele Maschinen unter Tage, die man bedienen kann, die man reparieren kann, die man optimieren kann. Es ist einfach richtig vielseitig. Man kann sich mit der Geologie beschäftigen. Man kann sich natürlich auch mit Management und mit Zeitoptimierungen von Abläufen beschäftigen. Also ich würde jeden pushen. Und eben dieser besondere Arbeitsplatz mit der täglich salzigen Luft, das, also, ja.
Es hat ja schon was, wenn man reinkommt und sich dann umsieht, also in diesen Räumlichkeiten, wo dann die Körbe mit der Kleidung oben und nach unten, also das ist schon etwas Außergewöhnliches. Da merkt man auch, dass Tradition ja großgeschrieben wird. Eine Tradition ist ja auch die Bergmannskapelle. Was ist denn das Bedeutende an der Bergmannskapelle?
Ja, also wir als SWS sind einfach stolz drauf, dass wir eine Kapelle haben, eine Bläserkapelle. Und die treten ja zum Beispiel auch beim Heilbronner Weinfest regelmäßig auf. Die treten aber zum Beispiel auch auf bei Begräbnissen, wenn Bergleute verstorben. Dann sind die auch präsent und spielen, wenn das von den Angehörigen gewünscht ist. Und natürlich sind sie mindestens einmal im Jahr dabei, wenn wir zu Anlass zur Wertschätzung der heiligen Barbara ja durch Heilbronn marschieren, durch den Weihnachtsmarkt, geht die Bergkapelle voran und macht Musik und schlägt uns den Gleichschritt, damit wir alle dahinter im Gleichschritt marschieren. Es hat einfach Tradition, ja, und das ist, finde ich, eine sehr schöne Tradition.
Ja, ich kann mich auch erinnern, es war mal beim besonderen Jubiläum im Volksfest, im gesamten Festzelt waren dann alle in den Uniformen sozusagen. Das hatte schon was Beeindruckendes. Jetzt haben wir schon über Ihr umfangreiches Tätigkeitsfeld gesprochen. Wie viel Zeit bleibt denn eigentlich noch fürs Privatleben als Salzwerke-Vorstand?
Also die Zeit nehme ich mir. Ich habe einen 6-jährigen Sohn, der braucht Zeit. Ich mache... sobald es geht, immer pünktlich Feierabend, um noch nachmittags mit ihm Zeit zu verbringen. Und meistens ist es dann so, wenn er dann schläft, dann bearbeite ich halt einfach nochmal E-Mails und mache ein bisschen Korrespondenz. Aber der Nachmittag, der gehört meinem Sohn. Und es ist alles Zeitmanagement und wie man sich's einteilt. Und so klappt das auch ganz gut. Ja.
Wo wir schon beim Blick in die Zukunft sind, was stehen die Salzwerke, die südwestdeutschen Salzwerke Heilbronn in 10 Jahren?
Also örtlich genau noch immer in Heilbronn, weil da die Lagerstätte ist. Ja. Wir werden uns wahrscheinlich noch mehr in die Breite ausgebreitet haben, weil wir ja pro Jahr circa 3,5 Millionen Tonnen rausholen. Also deswegen entwickeln wir uns weiter. Und ich denke, auch wenn die Winter milder werden, vor allem das Entsorgungsgeschäft läuft weiter, weil wir produzieren als Gesellschaft einfach immer Abfallstoffe. Und auch das Salz für die chemische Industrie, für die Nahrung, für die Pharmaindustrie, der Bedarf bleibt einfach.
Und in Sachen Nachhaltigkeit, das ist ja auch ein Thema, das euch ja genauso betrifft wie alle anderen Branchen.
Ja, wir haben uns sehr intensiv mit der Nachhaltigkeit beschäftigt. Wie wird die SWS klimaneutral? Wir streben die Klimaneutralität 2045 an. Wir haben uns Ziele für das Jahr 25 und 35 gesetzt. Die Ziele für Ende 25 haben wir letztes Jahr schon erreicht. Wir investieren da richtig viel Geld. Es gibt sehr viel Potenzial, vor allem in den beiden Salinenstandorten, Bad Friedrichshall und Bad Reichenhall. Die brauchen einfach sehr viel Energie. Da arbeiten wir aktiv daran, optimieren und bauen natürlich auch sehr viele grüne Eigenproduktionsstromanlagen.
Und auch noch mehr auf dem Fluss, auf dem Neckar, dass das noch mehr genutzt wird?
Das kommt eher auf die Kunden an. Wir haben ja auch mit der Reederei Schwaben, die gehört ja der SWS, da sind wir gut aufgestellt. Da haben wir ja einige Binnenschiffe, aber das muss der Kunde wollen. Was wir im Moment ausgebaut haben, ist nochmal die Bahnverladung. Also wir können jetzt noch mehr per Bahn verladen, was ja auch ein absoluter Pluspunkt gegenüber dem LKW ist. Aber wie wir das Salz transportieren, obliegt dem Kunden, wie er es gerne hätte.
Ganz zum Schluss noch was ganz Privates. Ich habe gelesen, Ihre Hobbys sind Häkeln und Backen.
Ja.
Was backen Sie denn am liebsten?
Am liebsten backe ich wirklich ganz tolle Torten. Sogar ja, zweistöckige, dreistöckige Hochzeitstorten. Aber ich muss sagen, seit mein Sohn geboren ist, ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Da backen wir dann eher so einfache Kuchen. Genau.
Das bestellen wir dann beim nächsten Gespräch, wenn es auch nicht ganz so heiß ist wie heute. Dann freuen wir uns drauf. Vielen Dank, dass Sie sich gestellt haben. Und ich glaube, viele interessante, spannende, auch neue Aspekte, die wir erfahren durften von den Salzbergwerken. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie auch mit zugeschaut haben. Und wir machen weiter, wie gesagt, mit unserer Sommerstaffel. Bei der nächsten Sendung begrüßen wir hier Tobias Licht. Und der sorgt gerade nicht nur für Furore auf der Treppe in Schwäbisch Hall als Jedermann, sondern man kennt ihn auch aus der ARD-Serie Tierärztin Dr. Mertens. Also der wird uns sicherlich auch viel Spannendes zu berichten haben. Informieren Sie sich wie immer in unserem Newsletter. Und wir freuen uns, wenn Sie dann auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei sind. Und bis dahin alles Gute. Und bleiben Sie gut informiert.